In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich fange mit einer kurzen Begebenheit an. Vor 20 Jahren habe ich hier in München an der Hochschule für Philosophie studiert. Jeweils am Donnerstag bin ich mit der U-Bahn zur Justizvollzugsanstalt Stadelheim gefahren, als Gefängniskaplan. Ich besuche einen Gefangenen in seiner Einzelzelle und bringe ihm eine Postkarte, eine Marienikone. Und zwei Wochen später besuche ich ihn wieder in seinem Haftraum. Und nun hängt das Marienbild mit einem goldenen Rahmen an der Wand. Den Rahmen hat der Häftling selbst gemacht, aus der Innenseite seiner Zahnpastatube, die aus Aluminium war. Schönheit zur Stärkung der Seele, Schönheit im Gefängnis, Schönheit zur Ehre Gottes. Ich möchte heute über die große Bedeutung von Schönheit predigen, über Literatur, Musik und Kunst. Momente von Schönheit wahrnehmen, so wie Petrus, Jakobus und Johannes Jesus sehen, neu, leuchtend, anders als bisher. Wie Sie das von einem Jesuiten erwarten dürfen, möchte ich Ihnen drei Punkte zur Überlegung vorlegen. Zuerst eine Zeitdiagnose, dann der Blick auf Literatur, Musik und Kunst und schließlich ein paar praktische Hinweise zur geistlichen Lebenskunst. Von einer Fastenpredigt kann man keine vollständige Zeitdiagnose erwarten. Dafür ist zu viel los in der Welt. Wir erfahren in den Nachrichten mehr, als wir verarbeiten können, so geht es mir zumindest. Aber es hilft mir, nach Leitfragen zu suchen. Leitfragen, die in einer Organisation oder in einer Gesellschaft die Richtung vorgeben. Und so eine Leitfrage unserer Gegenwart ist die Frage, was bringt mir das? Vermutlich ist sie sogar die dominante Frage. Es geht dabei um die Abwägung von Aufwand und Ertrag. Wenn ich Zeit und Energie einsetze, was kommt dabei heraus? Was nützt es mir? Es ist die Frage nach dem Input-Output-Verhältnis, eine Grundfrage in der Ökonomie. Bevor ich Jesuit wurde, habe ich Ökonomie studiert, genauer Betriebswirtschaft. Und dort ist die Frage des optimalen Ressourceneinsatzes wichtig. Und diese Frage hat auch ihre Berechtigung. Allerdings, und das ist nun meine Beobachtung, ist diese Frage nun dabei, alle Lebensbereiche zu erobern, bis hin zur Kindererziehung und zum geistlichen Leben. Und da wird es heikel. Wenn man den größeren historischen Bogen erkennen möchte, dann schaut man darauf, was nach dem Zweiten Weltkrieg als Studium Generale angesehen wurde. Wenn jemand nicht genau wusste, was er oder sie studieren sollte, dann fiel die Wahl auf Jura. Mit einem Jurastudium konnte man in der Industrie ebenso arbeiten wie in der öffentlichen Verwaltung. Jura, das war nicht nur Zivil- und Strafrecht, das war römisches Recht, Rechtsphilosophie und früher auch noch Kirchenrecht. In den 1980er Jahren hat sich das verschoben von Jura zur Betriebswirtschaft. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Nun wurden Soll und Haben wichtig, Budgets, Excel-Sheets. Und so ist langsam aber sicher eine Grammatik der Nützlichkeit entstanden. Buchstäblich alle Bereiche unseres Lebens unterliegen zunehmend dieser Grammatik. Es gilt der Primat der Ökonomie. Und als Ökonom habe ich ein ziemlich gutes Sensorium dafür. Ich spüre das. Schon die Spiele der Kinder sollen zu etwas Nütze sein. Die Kinder sollen beim Spielen zugleich auch noch etwas lernen, nicht? Man lernt es, nennt das dann die Lernspiele. Spielen um des Spielens willen, das scheint vergeudete Lebenszeit zu sein. Die Leitfrage, was bringt mir das, die untergräbt unser Mitgefühl mit anderen Menschen. Dem anderen helfen, dem es nicht so gut geht, was bringt mir das? Vielleicht will mich der andere ausnützen. Jeder sollte doch auf sich selbst schauen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das sind die mentalen Modelle, die aus dem reinen Nützlichkeitskalkül entstehen. Und damit verabschiedet man sich unmerklich aus der Verantwortung für den anderen Menschen. Die Frage Gottes an Kain ist bis heute sehr aktuell. Wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortet, bin ich der Hüter meines Bruders? Was geht mich das an? Ähnlich ist es beim Verständnis von Wahrheit, Recht und Gemeinwohl. Wenn diese nicht mehr objektiv als wertvolle Güter gelten für uns alle, sondern nur noch sortiert werden nach Nützlichkeit für mich, dann heißt es, wahr ist, was mir nützt, Recht ist, was mir Vorteile bringt. Ich sehe also dieses kurzfristige Nützlichkeitskalkül als einen wesentlichen Treiber von Fake News, Verschwörungstheorien und politischen Spekulanten ohne Verantwortungsgefühl. Und wenn man dann als Gesellschaft vor großen Fragen steht, Stichwort Russlands Krieg gegen die Ukraine, Klimaveränderung, dann tut man sich mit diesen individuellen Nützlichkeitsmantras schwer, gemeinsame Wege zu finden. Jeder optimiert sich nur selbst. Und genau deshalb kommt insgesamt nichts Gutes heraus. In der Spieltheorie wird das im bekannten Gefangenendilemma abgebildet. Damit Sie mich recht verstehen, ich bin kein Kulturpessimist. Ich möchte jetzt leben und nicht in einer vergangenen Zeit. Früher war nicht alles besser. Jetzt leben und die Wirklichkeit ganz wahrnehmen, die guten Dinge und die schwierigen, darum geht es. Und dazu gehört auch, dass wir diese kulturelle Leitfrage wahrnehmen. Was bringt mir das? Wie gehen wir damit um, als religiöse Menschen, als Religionsgemeinschaft, als Gesellschaft insgesamt? Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt heute, zum Blick auf Literatur, Musik und Kunst. Um es gleich vorweg zu sagen, Literatur, Musik, Theater, Filme, Architektur, bildende Kunst, sie haben einen Eigenwert. Sie sind um ihrer selbst willen da. Sie müssen nicht nützlich sein. Sie sind gleichsam ein Gegengewicht zur rein ökonomischen Formatierung der Welt. Ja, sie zeigen uns sogar einen Weg hinaus aus dem Nützlichkeitsparadigma. Kurz gesagt, Kunst ist nicht nützlich, aber sinnvoll. Und so gesehen gibt es eine große Nähe, ja eine Verwandtschaft zu den religiösen Deutungen der Welt und auch zur religiösen Praxis. Manchmal sagen wir ja über uns selber oder über jemanden anderen, ich bin eine praktizierende Christin, ein praktizierender Christ. Und damit meinen wir, dass wir irgendwie involviert sind und unseren Glauben selbst aktiv leben. Das scheint mir auch im Bereich der Kunst wichtig. Wir sind nicht nur auf der empfangenden Seite, indem wir zum Beispiel schöne Musik hier in St. Michael genießen. Wir können auch selbst aktiv involviert sein, indem wir schreiben, malen, musizieren, fotografieren oder etwas besonders schön gestalten. Vor 3 Wochen war ich in der Ukraine, genauer in Lemberg. Freitag, Samstag und am Sonntag zurück nach Krakau. Am Freitag 3-mal Luftalarm, 1-mal 6 große Raketendetonationen in der Stadt. Kinder zeichnen das, was sie erleben, sie basteln und tanzen und so stärken sie ihre Seele. Das haben wir im Haus des Jesuitenflüchtlingsdienstes erlebt. Und nur damit das hier auch gesagt ist, Sie können sich vorstellen, was ich von Aussagen halte, dass es eine Lösung brauche, die dem russischen Aggressor in diesem Krieg sein Gesicht zu wahren erlaubt. Er hat es schon lange verloren. Das zentrale Ereignis, wenn es um Kunst geht, ist für mich Imagination. Imagination, Vorstellungskraft, innere Bilder. Das wird Sie nicht wundern. Für uns Jesuiten sind die Exerzitien des Ignatius von Loyola sehr wichtig und dort ist die Imagination biblischer Geschichten ein wesentliches Element. Die Kraft, stärkende innere Bilder aufzurufen, hilft uns, gerade wenn wir in schwierigen Situationen sind. Sie führen uns von der Enge in die Weite. Imagination bedeutet auch, dass wir Menschen uns unser Leben anders vorstellen können, als es gerade ist. Robert Musil schreibt in seinem großen Buch »Der Mann ohne Eigenschaften« vom Wirklichkeitssinn und vom Möglichkeitssinn. Ja, er schreibt sogar vom Möglichkeitsmenschen. So ein Möglichkeitsmensch möchte ich sein. Ich selbst und die Welt, das könnte auch anders sein. Und dass wir uns das vorstellen können, dazu helfen mir Gedichte. Gedichte von Rose Ausländer, von Hilde Domin, von Mascha Kalecko und auch von Eugen Roth. Und natürlich die Psalmen. Psalm 23, 25, 27. 103. Imagination hat mit Bildern zu tun, mit Sehen und Schauen. Die meisten unserer Sinneseindrücke nehmen wir mit unseren Augen auf. Wir Menschen sind Augentiere. Schauen Sie sich hier einmal in der Kirche um. So viele visuelle Eindrücke. In der Fastenzeit kennen wir auch das Fasten der Augen und darum sind die besonders schönen Bilder jetzt verhängt bis Ostern. In dieser Kirche ist alles ausgerichtet auf einen Punkt. Unser Blick wird geführt, meist ohne dass uns das bewusst ist. Die Mauern hier, die beiden, gehen unmerklich nach oben zusammen. Wenn wir in die Kirche kommen hier, dann schauen wir in der Regel nach vorne und übersehen vielleicht das kleine Jesuskind, das ganz hinten unter der Orgel auf uns schaut. Das kleine Jesuskind steht dort. Wohin schaut es? Es schaut zum Kreuz und dann zum Hochaltar, zum auferstandenen Jesus, ganz oben. Von Heinrich Spähmann gibt es das Wort, was wir im Auge haben, das prägt uns. Da hinein werden wir verwandelt. Und wir kommen, wohin wir schauen. Die Architekten dieser Kirche wussten das und führen unseren Blick bis heute zum Auferstandenen. Es ist wie heute im Evangelium. Als sie aufblickten, sahen sie nur Jesus. Dass wir als Gesellschaft, dass wir als Christinnen und Christen solche Räume wie St. Michael haben, das stärkt uns als Einzelne und als Gemeinschaft. Kirchen sind wirklich nicht nützlich. Auch Museen und Galerien nicht. Aber es ist eben wichtig, dass wir Orte haben, die nicht nützlich sein müssen. Sie sind sinnvoll. Sie gehören zu unserem Leben. Und darum sind Veränderungen in diesen Räumen besonders heikel. Nur als kleine Imaginationsübung. Stellen Sie sich einmal die Auseinandersetzungen, ja den Streit vor, bei den Übergängen von der Romanik zur Gotik und weiter zum Barock und zur Renaissance. Und diese Übergänge gibt es natürlich auch in der Musik. Es gibt nicht nur Wiener Klassik. Von Leonard Cohen gibt es ein Lied, das heißt Anthem, und darin gibt es eine Zeile, die mir sehr wertvoll ist und die mir immer wieder in den Sinn kommt. Sie heißt, Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Vergiss dein perfektes Opfer. Es ist ein Riss in allem. So kommt das Licht herein. Wir werden in unserem Herzen berührt von Musik bei einem wunderbaren Konzert bei den Salzburger Festspielen. Und dann hören wir einen rumänischen Straßenmusiker, Ziehharmoniker, vor ihm ein Hund und ein Pappbecher, mit dem er um eine Spende bittet. Auch diese Musik berührt unser Herz, wenn wir es zulassen und einen Augenblick verweilen. Das Licht kommt eben auch dort herein, wo die Dinge nicht so schön sind, ja sogar oft aus weggeworfenen Alltagsdingen. In der bildenden Kunst ist Trash Art mittlerweile ein eigenes Genre. Ich habe das erste Mal in London gesehen, während des Theologiestudiums in der Tate Modern Gallery. Tony Craig, der jetzt in Wuppertal lebt, hat aus Alltagsgegenständen, ganz banalen Alltagsgegenständen in einem riesigen Raum ein Mosaik gemacht, eine Art Assemblage. Und bis heute sehe ich dieses Bild vor mir. Es war ein Bild für mein Leben. Alles war irgendwie unverbunden, nebeneinander. Und doch war es ein Ganzes und so und darum war es schön. Die Sehnsucht nach Schönheit spüren wir noch viel konkreter, wenn wir uns über das schöne Design von Produkten freuen. Ein neues Mobiltelefon, eine ansprechende Homepage oder ein Reel auf Instagram. Jugendkultur lebt von Graffitis, Videoclips, Tattoos und besonderen Frisuren. Es tut uns gut, das sehr wohlwollend zu sehen und mit unseren Wertungen zurückhaltend zu sein. So klar ist es eben nicht, was schön ist. Es stimmt schon, wenn es im Englischen heißt, Beauty is in the eye of the beholder. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Nun, zum Schluss möchte ich Ihnen eine kleine Checkliste mitgeben. 7 Ideen, wie wir in der Zeit auf Ostern hin unsere Seele stärken können. Zuerst einen Blick auf unsere innere Disposition werfen. Alles fängt damit an, dass wir etwas finden, wofür wir dankbar sind. Vielleicht möchte ich heuer besonders auf das schauen, was für mich schön ist. Dann das freundliche Gesicht. Ein Lächeln für mich selbst und für die anderen. Das tut der Seele gut. Die Schönheit der Stille wahrnehmen. In eine leere Kirche sitzen. Nichts tun. Nur da sein. Sie werden staunen, was da passiert. Mein Zimmer, meine Wohnung, mein Haus, mein Arbeitsplatz. Wo schaue ich dahin? Welche Bilder möchte ich umhängen? Gibt es eine Ikone oder ein Kreuz? Fastenzeit, das könnte heuer heißen, intelligente Reduktion. Was brauche ich wirklich? Diese Frage allein ist schon ziemlich stark und wirkt. Dann die Freude am Guten. Gutes wahrnehmen, Gutes tun, meine Spielräume zum Guten hin nützen. Für andere. Christen sind wir nicht für uns selbst. Christen sind wir für andere. Und schließlich meinen Glauben ernst nehmen. Als Geländer zum Festhalten, wenn alles wackelt. Als Korrektiv, wenn ich mich verrannt habe. Als Inspiration für einen Neuanfang. Es gibt ein Wort vom ehemaligen Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher, das ich Ihnen allen gerne mitgebe für diese Fastenzeit. Er sagt: Das Gute spielt in dieser Welt seinen Part meist piano und pianissimo. Und es gehört zur Lebenskunst, es nicht zu überhören. Wir brauchen Schönheit für unser Leben, für unsere Seele. Schönheit, Kunst und Lebenskunst gehören zusammen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Fastenzeit. Amen.